Zahnputzzeit ohne Streit. Teil 1. Warum ist Zähneputzen so mühsam? Herzlich willkommen zu meinem Audioblog auf www.soschön.family. So geht's auch, denke ich mir manchmal, wenn eine Situation auf unvorhergesehene oder unkonventionelle Weise gemeistert oder aufgelöst wird. Dieses Thinking outside the box, dieses Überbordwerfen von eingefahrenen Mustern und überholten Vorstellungen, dieser Mut zum Andersmachen, das gehört für mich zu den nützlichsten Fertigkeiten im Elternalltag. Im Grunde braucht es nur drei Zutaten, die uns den Ausstieg aus Machtkämpfen und festgefahrenen Situationen erleichtern. Erstens, wir müssen bereit sein, unsere Vorstellungen davon, wie es sein sollte, zu hinterfragen und loszulassen. Zweitens, wir dürfen unserer Kreativität und der unserer Kinder beim Finden von neuen Lösungen freien Lauf lassen. Drittens, wir brauchen mitunter etwas Übung, um in dieser neuen Art zu denken hineinzufinden. Letzteres wird einfacher, wenn wir anderen dabei ein bisschen über die Schulter schauen können und uns so inspirieren lassen. Und genau dazu dient diese Serie. Wir nehmen exemplarische Situationen unter die Lupe, die in vielen Familien konfliktbehaftet sind, und schauen uns ein paar »So geht's auch« Ansätze dazu an. Heute geht es um ein Thema, das in den meisten Familien zumindest phasenweise gehörig für Stress sorgt. Das Zähneputzen. Im heutigen ersten Teil beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Faktoren dazu beitragen, dass die Zahnhygiene so ein beliebter Schauplatz für Machtkämpfe und Konflikte ist. Nächste Woche schauen wir uns dann dazu passende Lösungsansätze und Strategien an, um die Zahnputzzeit für alle Beteiligten entspannter zu gestalten. Was ist das Problem? Es gibt kaum eine Situation, bei der sich so viele Eltern darüber einig sind, dass sie problematisch und schwierig ist, wie das Zähneputzen. In Workshops und Beratungen kommt das Thema so oft vor, dass ich irgendwann begonnen habe zu sagen, irgendwann schreibe ich mal ein Buch, in dem es nur ums Zähneputzen geht. Naja, ich fange mal klein an mit dieser Blog-Miniserie. Zu Beginn möchte ich euch zu einer kleinen Imaginationsaufgabe einladen. Stellt euch vor, euer Partner, eure Partnerin besteht plötzlich darauf, euch jeden Morgen noch vor dem ersten Kaffee und jeden Abend, wenn ihr eigentlich fertig mit dem Tag seid und bereits am Weg ins Bett, mit einem chinesischen Essstäbchen in der Nase herumzubohren. Er oder sie erklärt euch nicht, was es mit diesem seltsamen Ritual auf sich hat, warum er oder sie das macht. Aber wenn ihr euch wehrt oder weigert, dann lässt er oder sie das einfach nicht gelten, besteht darauf, dass das sein muss und zu eurem Besten ist. Hält euch womöglich sogar fest, um das Ritual gegen euren Willen durchführen zu können. Wie fühlt sich diese Vorstellung an? Vielleicht in etwa so, wie sich für unsere Kinder das Zähneputzen anfühlt. Schauen wir uns die Geschichte noch einmal im Detail an. Die Sinnfrage. So schleierhaft, wie euch in meinem Beispiel die Sinnhaftigkeit des seltsamen Nasebohrrituals ist, so schleierhaft ist unseren Kindern auch die Sinnhaftigkeit bzw. Notwendigkeit des täglichen Zähneputzens. Das Vertrackte daran ist nämlich, dass es keine unmittelbaren Auswirkungen hat, ob wir es tun oder nicht. Kinder sind aber erstaunlich lange schlicht und ergreifend nicht imstande, längerfristige Auswirkungen zu begreifen. Sie leben im Hier und Jetzt und denken maximal in unmittelbaren Konsequenzen ihres Tuns. Vielleicht hattet ihr auch schon einmal das zweifelhafte Vergnügen, mit Teenagern über die längerfristigen Folgen ihres aktuellen Tuns zu diskutieren. Darüber, wie sich ihre Schulleistungen auf ihr späteres Berufsleben auswirken werden. Oder darüber, dass sie mit 60 Lungenkrebs bekommen werden, wenn sie so weiter rauchen. Oder vielleicht habt ihr das Glück, euch noch an die eine oder andere Situation aus eurer eigenen Kindheit oder Teenagerzeit zu erinnern und euch so das Gefühl wieder vergegenwärtigen zu können, wie unglaublich egal es euch war, was die Alten da von sich gegeben haben, weil ihr einfach noch keinen Bezug zu eurem 60-jährigen Ich oder zu eurer zukünftigen beruflichen Karriere hattet. Ihr wart noch so sehr im Hier und Jetzt verankert, dass euer Horizont einfach nicht so weit gereicht hat. Das heißt nicht, dass ihr das kognitiv nicht begreifen konntet, aber es haben noch entscheidende Schritte in der Gehirnentwicklung gefehlt, die ihr gebraucht hättet, um das alles auch wirklich auf euch selbst zu beziehen und in seiner ganzen Tragweite begreifen zu können. Und dann stellen wir uns vor, dass es unsere 2-, 3-, 5-, 8-Jährigen beeindruckt, wenn wir ihnen sagen, wenn du nicht brav die Zähne putzt, bekommst du Karies und hast später ganz viele Plomben. Da passt doch etwas nicht zusammen. Der Druck. Wir als Erwachsene haben natürlich bereits den Weitblick zu wissen, wie wichtig regelmäßige Zahnhygiene für eine gute Zahngesundheit ist und dass wir in der Kindheit den Grundstein für das ganze Leben legen. Das baut in uns natürlich einen unglaublichen Druck auf. Zähneputzen muss einfach sein. Und wenn dieser innere Druck, den wir verspüren, auf die Verständnislosigkeit unserer Kinder trifft, ist die Explosion vorprogrammiert. Nicht umsonst gibt es in meinem Elternleben wirklich keine andere Situation, in der ich mein Elternmantra Druck erzeugt Gegendruck so oft anwende wie beim Zähneputzen. Kehren wir für einen Moment zum Nasenbohr-Szenario aus der Einleitung zurück. Was wäre eure instinktive Reaktion, wenn euer Partner, eure Partnerin darauf bestehen würde, dieses unangenehme und aus eurer Sicht von maximal mäßiger Sinnhaftigkeit geprägte Ritual an euch durchzuführen und ihr spürt schon den Druck dahinter, in seiner oder ihrer ganzen Ausstrahlung, in der Körperspannung, in der Art zu sprechen, euch zu berühren? Also bei mir würde das nicht dazu führen, dass ich mich ganz im Vertrauen diesen Handlungen hingebe, sondern im Gegenteil dazu, dass mir die Sache noch unheimlicher wird und ich erst recht versuchen werde, mich dieser unangenehmen Situation zu entziehen. So wie unsere Kinder beim Zähneputzen auch umso zickiger werden, je mehr sie unseren inneren Druck spüren. Der Kooperationstank. Wir Eltern haben sehr oft den Anspruch an unsere Kinder, sie mögen doch in gewissen oder doch in eigentlich verdammt vielen Situationen bitte etwas kooperativer sein. Damit meinen wir eigentlich weniger die Kooperation im Sinne des gemeinsamen Erreichens eines gemeinsamen Ziels, sondern eher unser Verlangen, dass sie bitte ohne Widerstand und Widerspruch unseren Weg mitgehen mögen. Kinder sind von Natur aus sehr kooperationsbereit, und zwar sowohl im einen als auch im anderen Sinne. Ihre Kooperationsbereitschaft im eigentlichen Sinn, also wenn sie ein gemeinsames Ziel vor Augen haben, mit dem sie sich gut identifizieren können, ist beinahe unbegrenzt. Im anderen Sinne unterliegt sie gewissen Grenzen. Und das ist auch gut so, denn wir wollen doch eigentlich nicht, dass unsere Kinder sich unhinterfragt zum Spielball der Mächtigen machen lassen und dabei die eigenen Grenzen außer Acht lassen, oder? Auch wenn das in manchen Situationen, so ganz akut, vielleicht für uns als die Mächtigen nicht so unangenehm wäre. Mein Bild dazu ist der Kooperationstank. Unsere Kinder sind generell wohlwollende und soziale Wesen, die ein hohes Interesse an einem harmonischen Zusammenleben haben. Sie sind daher auch gerne bereit, uns zuliebe Dinge zu tun, deren Sinnhaftigkeit sie akut nicht so ganz einsehen oder auf die sie gerade keine so große Lust haben. Aber eben nur innerhalb gewisser Grenzen. Der Kooperationstank ist umso kleiner, je kleiner das dazugehörige Kind ist und wächst mit der Zeit mit. Jede Form von Stress, sowohl akut als auch chronisch, senkt den Füllstand des Kooperationstanks. Dazu gehören auch Müdigkeit, Überreizung, Überforderung, was auch immer. Und natürlich sinkt der Pegel mit jedem Akt der Kooperation ein bisschen ab. Versucht mal über einen Tag oder auch über ein paar Tage hinweg, einfach zu beobachten, wie viele kleine und größere Situationen es gibt, in denen euer Kind kooperiert. Oft so sang- und klanglos, dass es uns gar nicht auffällt, wenn wir nicht bewusst darauf achten. Wie oft bittet ihr um etwas und es passiert einfach? Wie oft sagt ihr Nein und es wird einfach akzeptiert? All das sind Akte der Kooperation. Zum Glück funktioniert der Kooperationstank aber wie jeder andere Tank auch. Es kann nicht nur etwas entnommen werden, sondern er kann auch nachgefüllt werden. Jedes Mal, wenn wir die Rollen umdrehen und mit unserem Kind so kooperieren, wie wir es uns von ihm wünschen, also ohne Widerspruch und Widerstand seinen oder ihren Weg mitgehen, füllen wir den Kooperationstank wieder ein Stückchen auf. Das kann im gemeinsamen Spiel sein, im gemeinsamen Tun, in dem ich auch einmal bereit bin, dem Kind die Führung zu überlassen, im Eingehen auf seine Wünsche und Vorstellungen ganz generell. Warum stelle ich euch den Kooperationstank jetzt gerade in diesem Artikel so ausführlich vor? Weil das meines Erachtens einer der größten Stolpersteine beim Zähneputzen ist. Das Zähneputzen erfordert eine große Kooperationsleistung von unseren Kindern. Sie müssen unseren Weg gehen, auch wenn er für sie weder besonders nachvollziehbar noch besonders angenehm ist. Damit sie das gut können, muss ihr Kooperationstank wirklich gut gefüllt sein. Aber jetzt kommt der Haken. Wir wollen unseren Kindern bemerkenswert oft justament in Situationen die Zähne putzen, in denen ihr Kooperationstank gerade alles andere als gut gefüllt ist. Im Rahmen der stressigen Morgenroutine, in der bei näherer Betrachtung eine Kooperationsleistung die nächste jagt und das auch noch unter Zeitdruck, oder am Abend, wenn der Tag schon lang und voll war und aus Kindersicht eigentlich außer Entspannung gar nichts mehr angesagt wäre. Das Autonomiestreben. Autonomiestreben ist ein fancy Wort für selber machen wollen und selbst bestimmen wollen. Das Streben nach Autonomie ist etwas zutiefst Menschliches. Entwicklungsbedingt ist es besonders ausgeprägt in den beiden Autonomiephasen. Autonomiephase 1 ist das, was früher Trotzalter geheißen hat, und Autonomiephase 2 ist die Pubertät, in denen sich unsere Kinder ein Stück weit von uns emanzipieren und ihre Selbstständigkeit entdecken, entwickeln und leben. Ein Kind, dessen Thema gerade sehr stark das Selbermachen ist, das aufblüht, wenn es die schwierige Aufgabe meistert, sich ganz alleine die Schuhe anzuziehen oder die Haare zu bürsten, das versteht einfach nicht, warum es beim Zähneputzen plötzlich "Stopp, das müssen die Eltern machen" heißt. Mein Körper gehört mir, ist ein wichtiger Schlüsselsatz in beiden Autonomiephasen. In vielerlei Hinsicht müssen und dürfen wir Eltern gerade in diesen Phasen lernen, unseren Kindern ein Stückchen mehr Selbstverantwortung und Selbstbestimmung zuzugestehen als zuvor. Zugleich haben wir aber immer noch den Anspruch und auch den Auftrag, weiterhin für das bestmögliche körperliche Wohlbefinden unserer Kinder zu sorgen. Und dazu gehört nun einmal auch die Zahngesundheit. Und genau dieser Spagat wird dann oft jeden Tag morgens und abends spürbar. Vor allem dann, wenn der Kooperationstank vielleicht ebenso leer ist wie der Selbstwirksamkeitstank. Und es ist von immenser Wichtigkeit, dass wir die körperliche Integrität unserer Kinder und ihre Hoheit über ihren eigenen Körper respektieren. Deshalb spreche ich mich auch vehement gegen körperliche Übergriffe im Rahmen der Hygiene aus. Wenn mein Kind Nein sagt, ist es nicht okay, es festzuhalten, doch zu sagen und ihm die Zähne zu putzen, während der Mund offen steht, weil es schreit. Ich weiß, dass das genau so in sehr vielen Familien passiert. Auch in solchen, in denen Gewalt sonst überhaupt keinen Platz hat. Einfach aus der Hilflosigkeit und dem inneren Druck und all den anderen erschwerenden Faktoren heraus. Wenn es bei euch auch vorkommt, dass ihr so agiert, lade ich euch zu einem Kurswechsel ein. Ihr habt noch viele Gelegenheiten vor euch, es anders zu machen. Wenn mein Kind Nein sagt, höre ich auf. Denn der Satz Nein heißt Nein gilt für alle, auch für Eltern. Vielleicht schreibe ich ja mal ein Buch nur über das Wort Nein im Leben mit Kindern. Es ist mir wichtiger, dass die körperliche Integrität meines Kindes gewahrt wird und dass es nicht lernt, dass es okay ist, die Grenzen eines anderen zu überschreiten, nur weil man stärker ist. Dass ich dieses Nein akzeptiere, heißt aber nicht, dass sich das Thema Zähneputzen damit für heute erledigt hat. Wir machen lediglich einen Schritt zurück. Ich akzeptiere, dass es in diesem Moment nicht so geht, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wir kehren sozusagen an den Verhandlungstisch zurück. Anregungen dazu, wie das genau funktionieren kann, gibt es dann nächste Woche. Der Komfort. Wir haben es schon mehrfach angesprochen. Ich möchte hier trotzdem noch einmal gesondert darauf hinweisen. Zähneputzen wäre auch nur halb so mühsam, wenn es nicht so eine tendenziell doch recht unangenehme Angelegenheit wäre. Doch auch das ist ein Aspekt, den wir anerkennen können und uns fragen, wie können wir den Diskomfort so weit wie möglich reduzieren? Wie können wir das Zähneputzen für unsere Kinder so angenehm wie möglich gestalten? Welche Aspekte wir da berücksichtigen können, schauen wir uns dann das nächste Mal an. Jetzt bin ich aber gespannt, wie das mit dem Zähneputzen bei euch so ist. Erzählt doch mal, gehört ihr zu den beneidenswerten Familien, bei denen das nie ein Thema war? Oder kommt euch das eine oder andere sehr vertraut vor? Habe ich vielleicht irgendeinen Aspekt vergessen? Ich freue mich auf eure Geschichten und gerne auch eure Fragen und Anregungen in den Kommentaren. Und schaut doch nächste Woche wieder vorbei. Dann geht es um ganz konkrete Lösungen und Strategien.